Wir sprechen heute über das Internet der Dinge und haben im Verlauf schon vieles kennengelernt, viele Dinge kennengelernt, die vernetzt sind und unser Leben verändern könnten.
Wir haben gehört, dass viele aktuelle Dinge durch Crowdfunding finanziert werden und dass mit dem Internet der Dinge der Umgang mit den anfallenden Daten nochmals überdacht werden muss.
Ja, und jetzt wollen wir noch über einen anderen wichtigen Punkt im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge sprechen, nämlich über die Frage, wie kommt eigentlich das Internet in das Ding?
Auch wenn gerade viel geredet, produziert und vorgestellt wird, bei der tatsächlichen Netzanbindung ganz konkret herrscht noch ein heilloses Durcheinander.
Ja, aber unser Kollege Philipp Banse hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben mit ihm gesprochen und wir wollten als erstes von ihm wissen, ob es schon einen Standard für Netzanbindungen gibt, auf den man achten sollte, wenn man sich mit dem Internet der Dinge beschäftigt.
Ja, es gibt Standards, diese sind allerdings sehr vielfältig, das ist ein bisschen das Problem. Also insofern muss man schon sehr auf etwas achten, nämlich, dass man tatsächlich, wenn man mehrere Geräte hat, auch alle Geräte vom selben Hersteller oder beziehungsweise alle Geräte hat, die denselben Standard unterstützen. Da gibt es einmal Bluetooth und vor allen Dingen Bluetooth LE, was für Bluetooth Low Energy steht. Das ist so ein Funkstandard, der reicht so plus minus 10 Meter, verbraucht eben sehr wenig Energie und ist für die Hersteller sehr, sehr billig einzubauen. Deswegen gibt es diesen Standard in immer mehr Geräten. Aber vor allem in der Heimautomation, also Rollläden gehen runter, Licht geht aus, wenn ich das Haus verlasse und ich kann aus der Ferne meine Fenster schließen, wenn der Temperatursensor Alarm schlägt. Diese Heimautomation, da gibt es auch einen ganzen Sack voll Standards, die heißen dann Homematic und Zigbee und Z-Wave und Digitalstrom. Die haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile, was so Reichweite, Energieverbrauch, Bandbreite angeht, aber alle haben gemeinsam, dass sie nicht zueinander kompatibel sind. Also das heißt, wenn ich Homematic-Geräte zu Hause habe, dann sprechen die nicht mit meinen Zigbee-Geräten. Und das ist ein Problem. Und deswegen würde ich sagen, das neue heiße Ding oder das heiße Ding, was jetzt so ein bisschen aufkommt, was es schon länger gibt, aber jetzt irgendwie bedeutender wird, ist Software-Defined Radio. Das bedeutet einfach, ich kann mir eine billige Hardware nehmen, also zum Beispiel so einen DVB-T-Stick für 20 Euro, der eigentlich Fernsehen empfängt. Und da gibt es Software dafür, die einfach die elektromagnetischen Wellen, die das Ding empfängt, nimmt und quasi per Software alles damit machen kann. Also diese ganzen Standards können gemacht werden. Und da entwickelt sich gerade eine große Community, die mit dieser ganz billigen Hardware, diesen DVB-T-Sticks und freier Software Internet der Dinge Geräte baut, die wirklich alle miteinander sprechen können, die eine ganze Menge tun können und die sich alle gut miteinander verstehen.
Es gibt also verschiedene Standards, die derzeit miteinander konkurrieren. Eine Lösung ist noch nicht wirklich in Sicht. Die andere Alternative ist ja, man baut einfach Geräte, damit die Geräte miteinander kommunizieren können. Was gibt es denn da?
Naja, diese Schaltzentralen, die haben halt die Funktion, diese ganzen Geräte, die ich so habe, eben zu verbinden. Und da gibt es so diesen einen Zoo, der nennt sich so Kivicon oder Quivicon, je nachdem, wie man das so ausspricht, von der Deutschen Telekom. Die haben versucht, so ein bisschen dieses Problem zu lösen, dass es halt so viele verschiedene Standards gibt und man kann sich dann so eine Kiste zu Hause hinstellen. Und wenn man Zigbee-Geräte hat, die eben Zigbee sprechen, dann kann man da so ein kleines Modul reinstecken und dann sprechen die Zigbee. Und wenn man dann Homematic-Geräte auch noch hat, dann kann man noch ein zweites Modul reinstecken und dann verstehen sich die Zigbee und die Homematic-Geräte. Aber das ist halt auch proprietär. Und deswegen haben sich so andere Leute hingesetzt und so ein auch Projekt gestartet, das nennt sich Pipesbox. Das ist so Open Source und soll eben genau dieses Problem erschlagen, soll alle Standards unterstützen und ja eben so eine Schaltzentrale bieten für alle möglichen Geräte, die eben verschiedene Sprachen sprechen. Pipesbox heißt das Ding. Aber ich würde sagen, das sind alles so Übergangslösungen, bis es dann mal einen schönen Standard gibt.
Es gibt also keine einheitlichen Standards und die Geräte reden quasi nur über Hilfsmittel miteinander. Wäre denn die direkte Vernetzung der Geräte untereinander, also mit Hilfe von Mesh-Netzwerken, eine Lösung?
Auf jeden Fall. Also Mesh-Netzwerk heißt eigentlich nichts anderes, dass ich die Geräte untereinander verbinden. Sie haben also keine zentrale Anlaufstelle, wo sie sich alle anmelden und die sie dann vermittelt, sondern mein Telefon nimmt zu deinem Telefon Kontakt auf, nimmt zu Markus' Telefon Kontakt auf und so kann ich dann von meinem Telefon zu Markus Verbindung aufnehmen. Das ist halt wie ein Netz. Letztlich ist das Internet auch nichts anderes als so ein Mesh-Netzwerk, wo eben viele verschiedene Netze zum Internet verbunden sind. Bei diesen neuen Mesh-Netzwerken vom Internet der Dinge, da ist einfach so, dass die Maschen kleiner werden, dass sich immer mehr Geräte einklinken, die immer kleiner werden, mit immer weniger Energie auskommen und sich dort einhaken können und quasi autonom untereinander sprechen können. Das hat den Vorteil, dass dieses Netz sehr stabil ist, ja, weil wenn ein Knoten ausfällt, dann gibt es immer einen anderen Weg, den die Bits nehmen können. Es ist sehr leistungsfähig, braucht wenig Energie und ist eben robust und braucht eben keine zentrale Verwaltung. Das sind viele Vorteile.
Es gibt also dieses Mesh-Szenario, aber was kann man damit alles umsetzen? Also was wird damit jetzt schon gemacht?
Ein paar Sachen habt ihr ja auch schon in einem anderen Beitrag erwähnt. Heimautomation ist natürlich eine große Sache, wo der Lichtschalter mit der Zentrale redet und der Lichtschalter mit dem Kontrolleur am Fenster, ob der offen ist und das Licht ausgehen soll und die Heizung ausgehen soll, wenn die Temperatur fällt. Sowas ist natürlich, diese ganzen Fitness-Tracker sind so ein Ding, wo ich das was am Arm habe und der dann mit meinem Telefon sich unterhält, ob ich noch laufen muss oder nicht. Eine Sache, die ich auch noch gefunden habe, ist die Wunderbar. Das ist irgendwie so eine Art Schokoladentafel und jedes Stück Schokolade ist gefüllt mit so einem Sensor. Und ich kann die auseinanderbrechen, diese Dinger, und irgendwo hin pappen. Dann empfängt der eine Lichtsensor und der andere ist ein Bewegungssensor. Und wenn ich den Bewegungssensor an mein Auto mache, dann verbindet der sich übers Internet mit meinem anderen Stück Schokolade und das meldet mir dann, ob mein Auto sich bewegt. Also da gibt es ganz viele Startups, die kleine lustige Sachen mit diesen Dingen machen, die untereinander kommunizieren. Wohin die Reise geht, ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich finde, man kriegt so ein bisschen so ein Gefühl davon, wenn man mit seinem Bluetooth-Handy ins Auto einsteigt und sich das Ding automatisch mit dem Autoradio verbindet. Und wenn ich aussteige, dann verbindet sich das Telefon eben automatisch wieder mit meinem Bluetooth-Kopfhörer. Und so, glaube ich, wird die Zukunft so ein bisschen darin bestehen, nicht so sehr, was können diese ganzen Dinge eigentlich, welche Hardware werden wir damit nutzen, welche Standards, ja, wir brauchen da einen einheitlichen Standard oder zwei, das wäre schön. Aber viel wichtiger und interessanter und entscheidender, glaube ich, finde ich, wie intelligent ist diese ganze Technik. Denn nichts ist nerviger, als wenn ständig das Licht ausgeht in meinem Haus, obwohl es eigentlich gar nicht ausgehen soll. Nur weil die Technik irgendwie nicht verstanden hat, dass ich noch da bin und den Raum nur kurz verlassen habe und das Licht nicht ausgehen muss. Und ich glaube, diese Intelligenz irgendwie vernünftig hinzukriegen, dass diese Sachen, die ja ganz, ganz tief in unseren Alltag einsickern, sich tatsächlich so verhalten, wie wir das jetzt in einer ganz konkreten, sich immer ständig ändernden Situation verlangen, das wird die große Herausforderung, das auf diesen Dingern unterzubringen.
Bis dahin wird sicherlich noch einige Zeit vergehen, wenn sowohl an der Zuverlässigkeit als auch noch an den Kommunikationsstandards gearbeitet werden muss. Philipp Banse über die Netzwerkkommunikation im Internet der Dinge, über die wir jetzt sehr viel geredet haben. Und jetzt frage ich mich natürlich, holst du dir sowas, Vera? Hast du sowas? Bist du schon vernetzt im Haushalt?
Also bei uns ist Computer und Fernseher vernetzt. Das zählt nicht.
Ich weiß nicht, ob das schon als Internet der Dinge zählt, aber gut.
Also ich habe darüber lange nachgedacht und ich habe so ein bisschen meine Zweifel noch, aber nicht so wie Frank Schirmacher, nicht so dystopiemäßig, sondern nehmen wir mal diesen Kühlschrank. Der gibt dann Signale, wenn das Essen sozusagen verfallen ist oder so. Ich habe aber festgestellt, dass es für viele Menschen psychologisch wichtig ist, das Essen sozusagen so lange im Kühlschrank liegen zu lassen, bis es schimmelt, weil sie sich nicht trauen, es vorher wegzuwerfen. Man müsste dann sozusagen neue Kompensationsmöglichkeiten finden, wenn der Kühlschrank alles schon für einen regelt.
Okay, also zur Neurosenpflege sollte man sich besser kein Internet des Dinges anschaffen. Ich habe tatsächlich bin so ein bisschen skeptisch, weil es halt tatsächlich so ist, dass ich denke, ich möchte eigentlich alle technischen Geräte, die ich habe, kontrollieren. Zumindest auf einem gewissen Level. Und dieses Internet der Dinge, das wird oft so präsentiert, das ist halt so, also kümmere dich nicht drum, da ist halt so Netzwerkzeug drin, da passiert irgendwas, wir sagen dir nicht was. Und das finde ich noch ein bisschen schlecht. Und es hat gerade auf Twitter jemand gesagt, von der ThingsCon auch, wenn man das beim Internet der Dinge nicht so macht, dass die User die Daten kontrollieren können, dann baut man nur weitere Knoten für Regierungsüberwachung.
Ja, aber du kannst doch jetzt schon vieles nicht kontrollieren, oder eigentlich?
Na, aber zumindest sozusagen so weit reingucken, wie es mir lieb ist. Das geht schon, wenn ich will.
Aber ich denke, man kann sich dem auch entziehen, würde ich sagen, dann, wenn es soweit ist.
Dann aufs Land, an die Klippe, in die Holzkiste.